Was passiert eigentlich mit alten Möbeln, die niemand mehr haben will? Was macht ihr damit? Und wisst ihr eigentlich, wie viele Altmöbel es jährlich allein in Deutschland gibt? Es sind tatsächlich gut und gerne 100 Millionen Altmöbel und von denen landen laut der ZDF-Doku Plan B ca. 50% auf dem Sperrmüll. Dort werden sie in der Regel verbrannt, obwohl sie sich sehr oft noch in einem guten oder auch leicht reparierbaren Zustand befinden. Gut, dass es einen Möbelretter gibt, der dafür sorgt, dass gebrauchte Möbel nicht einfach verbrannt werden, sondern weiter in einen sinnvollen Kreislauf genutzt werden können.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt. Im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Damit ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jürgen Schöntauf von Sinnstifter Kultur. Und wie das mit dem Möbelkreislauf funktioniert, werde ich mit meinem heutigen Gast Harald Prokscher, dem Möbelretter von weitergeben.org, klären. Bei Zero Waste Germany war übrigens auch schon Zero Waste Held des Monats. Also ich bin gespannt. Harald, schön, dass du heute mein Gast bist. Hallo.
Hallo, ich muss schmunzeln, ich wusste nicht, wie die Intro ist, weil die ZDF-Zahlen, die haben die von uns.
Das ist ja cool. Aber guck mal, damit ist das ja auf jeden Fall abrufbar im Internet. ZDF-Doku Plan B, könnt ihr euch anschauen. Aber super, dass sie die Zahlen von euch haben. Aber ihr habt sie hoffentlich auch ordentlich recherchiert, oder?
Ja, klar. Ja. Also, aber es ist schwierig, weil der Markt ist nicht wirklich transparent. Jeder Entsorger in Deutschland führt seine Statistik ein bisschen anders und deswegen kannst du nicht einfach die Zahlen von Deutschland addieren und hast dann eine Summe.
Und wie seid ihr dann auf eure Zahlen gekommen? Ihr habt ja auch eine schöne Grafik im Internet, die man sich angucken kann. Kann
ich auch empfehlen. Natürlich auch grob geschätzt. Also ob das jetzt 100 Millionen sind oder 120 oder 80. Also wir gehen davon aus, dass die 100 ziemlich realistisch ist. Aber wie gesagt, nachdem du nur grobes Datenmaterial hast, kannst du da auch nur die festen Zahlen nehmen und dann den unklaren Bereich obendrauf setzen.
Aber letztendlich trotzdem, auch wie du sagst, ob es jetzt 80 Millionen, 90 Millionen sind, das ist ja trotzdem ein Riesenmarkt, wenn man das mal überlegt, was da jährlich wirklich verschwindet. Und ich meine, man sieht es ja selber, jeder, der durch die Straßen geht, wenn Sperrmüll ist, da stehen immer Möbel bei. Und das ist ja nur, glaube ich, der kleinste Teil. Ein richtig großer Teil sind ja dann Organisationen, Unternehmen dergleichen, die dann vielleicht auch in Insolvenz gehen und dann massenweise Möbel zum Abgeben haben. Nehme ich jetzt mal an, dass das so ist, oder?
Richtig witzig wäre es in Deutschland, wenn der Sperrmüll mal ein Jahr lang nicht funktioniert. Weil dann hättest du 50 Millionen Möbelstücke auf den Straßen stehen. Also dann wäre Deutschland voll.
Es ist schon eine komische Vorstellung, aber man hätte immer was zum Hinsetzen, wenn man unterwegs ist. Ein Sessel ist dann ja immer dabei.
Ja, und viele Wohnzimmerschränke.
Ja, genau.
Die Müllverbrennungsanlagen, die sind einfach super effizient in Deutschland. Das heißt, du kannst da quasi Unmengen einfach reintun und Problem ist gelöst. Man muss auch wissen, die meisten Möbel, es sind ja nicht kaputt, die im Sperrmüll landen, sondern die braucht gerade einfach keiner mehr. Und weil einfach viele sagen, ich habe keine Zeit, keinen Platz, dann ruft man Sperrmüll an und der sorgt dafür, dass die verbrannt werden.
Und machen Unternehmen, Organisationen das auch so? Ist das eigentlich für die günstiger, wenn die jetzt, das weiß ich nicht, ich glaube, du hast ja auf LinkedIn, habe ich gesehen, 50 Bürostühle werden da gerade angeboten oder Tischen oder sonst was. Ist das für die günstiger, wenn sie sagen, wir entsorgen das einfach weg damit oder wäre es nicht einfacher, eben die in irgendeiner Art und Weise weiterzugeben?
Na gut, auf der einen Seite ist es so, uns kennen vielleicht noch nicht alle Firmen. Deswegen
das ändern wir ja heute.
Genau, deswegen melden die sich noch nicht alle. Und der Sperrmüll, da rufst du halt an und sagst, also in 3 Tagen will ich die Sachen weg haben. Dann sagen die vielleicht, okay, dann muss es einen Expresszuschlag geben, der ist ziemlich teuer. Aber das sagen einfach viele Firmen, ist mir egal, was es kostet, Hauptsache das Problem ist weg. Und der ökologische Faktor ist da in Deutschland oft noch nicht so wichtig.
Ja, genau, da müssen wir jetzt ja auch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also zum einen, als ich das erste Mal gelesen habe von dir und deinem Unternehmen, habe ich ja erst im ersten Moment gedacht, naja, Möbel retten, das ist ja wahrscheinlich auch eher so eine lokale Geschichte, weil man muss ja auch hinfahren, sich das angucken. Aber so ist das ja eigentlich überhaupt gar nicht bei euch. Ihr seid bundesweit unterwegs oder sogar noch darüber hinaus.
Ja, ja. Gestern zum Beispiel Projekt für einen großen Rückversicherer in Deutschland gehabt mit ein paar hundert Möbelstücken. Wir hatten jetzt für die BMW-Stiftung Projekt. Also alle großen Konzerne und Behörden, Stadt Hamburg zum Beispiel, die nutzen unsere Unterstützung, dass die Sachen in die Weiternutzung gehen. Also Hamburg zum Beispiel, die haben fast 2000 Möbelstücke entsorgen wollen, hatten schon ein Angebot vom Entsorger. Und dann hat ein Mitarbeiter gemeint, naja, vielleicht gibt's eine Alternative, die noch billiger ist, hat bei uns angerufen und wir haben 100% von den ihren Möbeln in die Weiternutzung gebracht.
Und es war billiger fürs Unternehmen.
Und die Stadt Hamburg hat sich ein paar 10.000 Euro gespart. Ja.
Wow, das ist schon eine Menge. Was war denn so euer größter Auftrag bisher, was ihr so gemanagt habt?
Ich weiß es gar nicht. Also große Aufträge sind immer, wenn es ein paar tausend Stück sind. Mhm. Aber also ich glaube, wir hatten noch keinen Einzelauftrag mit 10.000 Stück. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, ob 2.000, 3.000, das ist so die normale große Größenordnung.
Okay, und das macht ihr dann bundesweit. Du sagst gerade, weil du hörst dich ja vom Zungenschlag eher jetzt nach Süden an und nicht nach Norden, Hamburg. Das heißt, ihr seid da unterwegs. Macht ihr das mit Subunternehmer? Macht ihr
wir
das
selber?
Wir
haben Hamburg auch gar nicht angerufen. Also wir machen quasi überhaupt keine Akquise. Also wir haben 0 Euro Akquisekosten. Wir rufen niemanden an. Wir schreiben niemanden eine E-Mail. Wenn, dann kommen die von alleine zu uns. Und du hast recht. Also ich bin hier persönlich in Hof in Oberfranken. Mhm. Aber wir hatten auch Projekte für Konzerne in der Schweiz oder in Österreich.
Und die finden alle euch?
Genau, und die kommen alle von alleine zu uns.
Und wie trägt sich dann eure Plattform, also das Unternehmen? Ihr müsst ja von irgendwas leben. Also irgendwo müssen ja auch die Brötchen gekauft werden und die Kinder wollen mal was zu Weihnachten haben, vermute ich.
Also vielleicht noch schnell, was wir tun.
Ja.
Also wir versuchen, die Möbel primär an gemeinnützige Einrichtungen abzugeben. Das heißt, also wir sind da die größte Organisation in Deutschland, die, ich sage jetzt mal, mit Möbel spenden, gemeinnützige Einrichtungen versorgen in Deutschland, was zumindest bundesweit angeht. Also es gibt noch 2, 3 Organisationen, die aber immer nur in ihrer eigenen Stadt arbeiten und Möbel vielleicht nebenbei machen, aber nicht als Priorität.
Und die Organisationen kommen auch auf euch zu und sagen, habt ihr Möbel für uns? Also genau wie die Unternehmen?
Die
oder sprecht ihr Organisationen an?
Ja gut, wir freuen uns, wenn die von alleine kommen, die Vereine. Aber es ist so, die AWO, Rotkreuz, Frauenhäuser und so, die kommen dann zu uns. Oder wenn wir Sachen in der Region haben, also jetzt zum Beispiel Hannover, dann kontaktieren wir in Hannover viele. Oder wir hatten jetzt in Bayern ein Projekt, echt schwierig. Da hatten wir 28 Projektorenwägen. Also es muss man sich vorstellen, Metallwägen, die 25 Kilo wiegen pro Stück, richtig massiv, höhenverstellbar. Die kosten jetzt immer noch 700 Euro, wenn du die neu bestellst.
Wow.
Und du kannst da Overhead-Projektoren oder Laptops drauf tun und die bewegen. Und wir haben niemanden gefunden, der die abnehmen wollte. Das heißt, wir haben dann in Bayern über 100 E-Mails verschickt und viele direkt angeschrieben und noch ganz viel mehr gemacht. Also wir hatten ewig viel Stunden investiert, um Abnehmer zu finden.
Ja, vielleicht müssen wir auch für jüngere Zuhörer und Zuhörerinnen noch erklären, was ein Overhead-Projektor ist. Ne? Das kennen die doch gar nicht mehr.
Genau, kennen die vielleicht. Ach so, die Dinger waren auch nicht für Overhead-Projektoren gedacht, sondern für Beamer.
Ah, okay. Ja, das kennt wieder jeder hier.
Genau, ja. Also ich kann mir auch gut vorstellen, weil Beamer werden jetzt immer mehr genutzt für TV-Übertragungen.
Ja.
Und also gibt jetzt immer mehr Leute, die daheim so einen Beamer aufstellen, statt einen Fernseher.
Und an wem seid ihr die dann losgeworden oder wartet ihr immer noch drauf, dass jemand sich dafür interessiert?
Seit gestern Nacht weiß ich, wie wir es machen.
Okay.
Also ein Teil geht an die AWO, ein Teil geht an die Hochschule Coburg, ein Teil geht an das Sozialkaufhaus in der Stadt Hof. Und ich glaube, 3 Stück werden wir bei uns einlagern, ausnahmsweise mal, weil ich denke, da finden wir auch noch einen Abnehmer. Also das ist so die Verteilung.
Aber genau das beschreibt ja auch schon, was das für ein Aufwand für euch ist. Ne? Ihr müsst zum einen natürlich für den Transport sorgen. Wahrscheinlich nutzt ihr da Subunternehmer oder fahrt ihr da selber?
Na, oft ist es so, dass der Abnehmer direkt dorthin fährt.
Ah, okay.
Also bedeutet, irgendein Fußballverein, der braucht Umkleidekabinen oder Spinde, also führt die Umkleidekabinen Und wenn, dann sagen wir, okay, die Spinde sind in der und der Straße 20 Stück und dann fahren die dahin und die haben meistens genügend Connections in ihrem Verein, dass da irgendjemand einen Sprinter hat und die haben genügend Leute, die damit zupacken und dann geht sowas ganz schnell.
Und ihr guckt euch das an, indem ihr von den diejenigen, die das abgeben wollen, Fotos bekommt oder fahrt ihr auch mal vor Ort und schaut euch die Sachen so nach dem Zustand an, damit ihr das besser einschätzen könnt?
Ja, also es ist so, eigentlich kriegen wir Fotos. Bei großen Projekten müssten wir hinfahren. Da bin ich aber ganz ehrlich, also ich bin jetzt kein guter Verkäufer. Da tue ich mir noch ein bisschen schwer, dem Unternehmen zu erklären, dass wenn wir da jetzt hinfahren sollen, da müssen wir uns die Fahrtkosten bezahlen lassen.
Ja.
Und da arbeitet man noch dran. Wie erklären wir charmant, dass das dann einfach bezahlt werden muss?
Nee, aber da sind wir ja wieder bei der Frage, die ich gerade schon gestellt habe und die ja auch gerade so auf der Hand lag. Ne? Das ist ja sehr viel Vermittlungsaufwand. Du musst dir das dann anschauen, du musst dann überlegen, an wen kann ich mich da wenden, wer nimmt das ab, dann dauert das alles. Gibt es dann da für die Möbel, für denjenigen, der das abgibt, eine bestimmte Gebühr? Weil er müsste ja auch Entsorgungskosten zahlen. Du hast gerade gesagt, bei Stadt Hamburg, die haben mehrere 10.000 Euro Entsorgungskosten gespart. Das scheint dann ja auch nicht ganz preiswert zu sein. Wie rechnet ihr dann das aus? Macht ihr das nach Stundenaufwand oder habt ihr eine Pauschale?
Ja, es ist auch so, dass wir oft ganz kostenlos arbeiten. Also es ist so, wir...
Das darfst du jetzt hier nicht sagen. Kostenlos werden die Ohren sofort bei allen groß.
Ja, genau. Es kommt auch darauf an, ob der Abgeber da mitspielt. Also es ist so, du kannst auch weitergeben, sagen, du möchtest die Möbel spenden. Wir haben dann einen Verteiler und dann geht die Info an unseren Verteiler. Und wenn die 100% der Möbel Abnehmer finden, dann ist es für den Abgeber komplett kostenfrei.
Okay.
Wenn man sieht, es funktioniert nicht, weil gar niemand die Möbel möchte oder nur ein Teil, dann merkst du einfach, okay, und jetzt die nächste Phase ist sehr viel arbeitsintensiver. Und da sagen wir, okay, Firma, entweder du kannst es selber machen, also du nimmst dir halt jetzt ein paar Stunden, telefonierst und verschickst E-Mails und suchst Abnehmer. Oder wir machen das, weil wir es gewohnt sind, die Arbeit. Und das würden wir dann kostenpflichtig machen. Also deswegen siehst du, es kann sein, dass wir da gar nichts kriegen oder wir kriegen was dann dafür. Und bei den gemeinnützigen oder anderen Abnehmern ist es so, da sagen wir in der Regel, der kann uns zahlen, was er möchte für unsere Leistung, für unsere Vermittlungsleistung. Da haben wir also jetzt über den Bund Naturschutz zum Beispiel ein Afrika-Projekt, da kriegen die Bürostühle für ein Erdbebengebiet von uns. Die zahlen gar nichts. Mhm. Und dann gibt es halt Organisationen, die zahlen in der Regel einen einstelligen Eurobetrag pro Gegenstand, den sie da bekommen von uns. Also für die ist es nichts im Vergleich zur normalen Möbelbeschaffung. Und für uns ist es so, dass wir dann damit die Grundkosten finanzieren können. Und wir hoffen, dass es in Zukunft noch ein bisschen größer wird, das Ganze. Und dann wird sich das ganze Projekt auch permanent tragen.
Also ich merke schon, den zweiten Elon Musk wirst du nicht mit dem Geschäft, ne?
Nee, also einnahmenmäßig auf keinen Fall. Und wir machen das total kompliziert. Also wir auch noch versuchen, gemeinwohlorientiert zu agieren.
Cool. Also
ich hatte vorhin jemanden, der war ziemlich sauer auf mich, weil ich ihm die Möbel nicht gegeben habe. Aber ich habe gesagt, hey, die Möbel in der ersten Phase sind halt für Gemeinnützige. Und wir müssen noch ein bisschen warten, bis die Gemeinnützigen sich da gemeldet haben und die Zeit vorbei ist. Ja, und die Sachen, die besonders schön, die er wollte, da habe ich gesagt, die sind sowieso schon an den Verein vergeben oder war er sauer.
Okay, und das war ein Gewerblicher, der das haben wollte, oder? Genau. Einer der Gewerbe. Ah, okay. Das heißt, sie melden sich auch mal bei euch und fragen nach Möbeln.
Genau, wir beliefern auch viele oder unterstützen viele Startups und Kreative. Also wir hatten auch Filmproduktionen, Kinofilme zum Beispiel, die gesagt haben, sie möchten sich von uns Möbel leihen und haben sie uns dann wiedergegeben. Und wir haben dann in der nächsten Phase geschaut, dass wir dann dafür Abnehmer finden, die sie dann behalten wollen. Also das haben wir auch.
Also Filmproduktion wäre ich jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, dass sie dann bei euch Requisiten quasi suchen, ne?
Ja.
Und kommen die denn wieder in gutem Zustand zurück? Oder ist dann so, ja, wir mussten die leider in der Explosion verwenden, hier haben sie den Rest?
Du hast gut geraten und auch getroffen. Also es gibt auch, bei einem Theater hatten wir das mal, eine Theaterproduktion, die haben die komplett auseinandergelegt, also zersägt und mit Farbe
Nein.
und allem. Aber
super.
Die haben das vorher angekündigt
Ach so.
Und haben gesagt, also ihr, in dem Fall werdet ihr die nicht wieder kriegen.
Okay, nicht als Möbelpuzzle zurück.
Ja.
Aber die brauchten also, wahrscheinlich ja pro Aufführung immer mehrere, oder? Das war dann doch der Vorteil bestimmt.
Wir haben leider gar keine Zeit für die Nachbeobachtung, ja. Was passiert mit den Möbeln.
Okay.
Also wir haben auch Overhead-Projektoren zum Beispiel, da gingen mal viele in eine Stadt am Bodensee, die hatten so ein Lichtevent mit unseren Overhead-Projektoren, ganzen Sprinter voller Overhead-Projektoren. Aber wir hatten bis heute, und das ist schon 1,5 Jahre oder was her, vielleicht sogar 2, keine Zeit, uns mal die Bilder anzuschauen. Es ist einfach zu viel. Also bei uns kommt ein Projekt rein, wir suchen dafür Abnehmer und dann sind die nächsten Projekte schon, wo die Möbel ganz schnell in die Weiternutzung gehen müssen. Deswegen haben wir da leider keine Zeit für viele Sachen, die sonst noch echt interessant wären, wie den Weg der Möbel zu verfolgen. Ja,
ja, weil ihr hättet ja mit Sicherheit eine Masse Storys zu erzählen. Das wäre genau. Also Storytelling wäre bei euch ja perfekt. Und damit könntet ihr natürlich wieder viel Aufmerksamkeit generieren. Aber ich kriege gerade so ein bisschen den Eindruck, die braucht ihr gar nicht, so, was du da erzählst. Ihr habt ja rund um die Uhr anscheinend zu tun, obwohl ihr noch nicht mal werbt. Das ist ja der Traum von jedem Unternehmen. Ich werbe nicht und trotzdem kommen alle.
Ja, also wir bräuchten trotzdem dringend einen Designstudenten oder jemanden, der sich da um Multimedia bei uns kümmert, weil das Videomaterial, das da ist, auch von Vorträgen, so Zeug, das liegt brach und kommt überhaupt nicht in die Nutzung.
Ja, das gibt's doch. Muss man natürlich gucken, ob bei Hof irgendwo jemand ist, aber mittlerweile kann man das ja auch alles digital machen. Also Aufruf an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die vielleicht im Designstudium sind und sich was vielleicht doch eine Kleinigkeit daneben her verdienen wollen oder was Sinnvolles machen wollen. In den Shownotes, weil verweise ich auch gleich nochmal, Shownotes findet ihr die Internetadresse. Da könnt ihr euch an Harald wenden und werdet mit offenen Armen aufgenommen und kriegt mit Sicherheit auch vielleicht einen gebrauchten Bürostuhl, damit ihr eure Arbeit sinnvoll machen könnt, oder? Der Deal wäre doch drin.
Ich gebe echt mein Bestes.
Ja, super.
Und wir haben manchmal Sachen, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir haben oft tolle Sachen, wo sich manchmal überhaupt niemand meldet. Wo man denkt, Wahnsinn.
Also, was zum Beispiel?
Da kennt uns auch noch gerade Vereine. Was man da zum Beispiel merkt, ist, die stehen nicht auf Designermöbel. Hey. Vereine wollen funktionelle Sachen, die robust sind, die... Ja, dann, wenn auch ein Kratzer dran ist, wo es egal ist, das merkst du. Ich sage jetzt mal 99% der Vereine, wenn die was nehmen und wir haben Designermöbel gerade da, dann nehmen die nicht die Designermöbel. Das heißt, die bleiben dann übrig. Mhm. Und dann, deswegen haben wir eine Phase 2 eingeführt, dass wir sagen, weil wir sind eigentlich ein Umweltprojekt und jetzt nicht unbedingt nur ein Sozialprojekt. Dann haben wir gesagt, hey, und das ist wirklich immer wieder passiert. Dann haben die Firmen gesagt, okay, ihr habt einen Teil vermittelt und der andere Teil ist übrig geblieben und der wird jetzt entsorgt. Mhm. Und das war die ersten Jahre so und das hat uns echt wehgetan. Deswegen haben wir gesagt, das müssen wir ändern. Und deswegen Phase 2, jetzt kann es Künstler, Studenten, Kreative, das ist halt, viele davon melden sich dann bei uns und die nehmen dann Möbel und die sind heilfroh, wenn sie... Egal eigentlich, um was es geht. Wir hatten jetzt Sofas zum Beispiel, die man ausziehen kann. Da hat sich ein Student super gefreut. Also hat richtig toll ausgeschaut. Wir haben auch Regale, aber wir hätten auch Safes und wir haben jetzt heute früh vermittelt so eine Multimedia-Station. Ich glaube, die ist 3 Meter gefühlt breit, die du rollen kannst. Sieht richtig heiß aus mit einem Riesengestell als Vortrag und Präsentationen und Videokonferenzen können damit gemacht werden. Also solche Sachen und ganz, ganz viel mehr haben wir.
Und kann man die bei euch auf der Internetseite alle anschauen, die Projekte, die oder die Produkte, die gerade zur Verfügung sind? Oder ich muss ja irgendwie sehen können, was es da gibt.
Nee, auf der Seite siehst du nur Ausschnitte, was wir gerade haben oder was schon weg ist. Und wenn du aber wirklich wissen willst, was bei dir verfügbar ist, dann musst du dich in Newsletter eintragen und der schaut dann in deiner Region nach den Kategorien, die dich interessieren, was verfügbar ist. Und immer wenn was da ist, kriegst du eine Benachrichtigung.
Also auch hier Newsletter anmelden, es lohnt sich anscheinend. Jetzt muss ich natürlich mal kurz fragen, sitzt du eigentlich auch gerade auf dem gebrauchten, also so ein oder ist das ein neu gekaufter, von euch selbst gekaufter Stuhl, und wo du jetzt gerade sitzt?
Nee, der ist sogar, also gebraucht, den habe ich hier von einer Sozialeinrichtung bekommen. Die wollten den wegschmeißen, auch ganz interessant. Den Stuhl, glaube ich, habe ich jetzt auch schon wieder 4 Jahre oder so. Und der Bezug war jetzt aber kaputt und ich habe den neu beziehen lassen.
Also ihr seid wirklich nachhaltig. Aber ihr fühlt euch ja auch tatsächlich den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen durchaus verpflichtet. Ne? Vor allen Dingen habt ihr, glaube ich, auch mal geschrieben, dem 11., das ist nachhaltige Städte und Gemeinde, 12 nachhaltiger Konsum und Produktion und 13 Maßnahmen zum Klimaschutz. Und ich habe den Eindruck, ihr nehmt das wirklich sehr ernst.
Aber volle Kanne. Also unsere teuerste Investition war ein Fairphone. Das ist das Teuerste, was unser Sozialunternehmen, glaube ich, jemals gekauft hat.
Ja, aber ein Fairphone, das ist doch Hammer. Also das heißt, das ist diese niederländische Firma bei diesem Fairphone, das ist ja einmal natürlich nicht nur fair hergestellt, sondern es ist ja auch möglich, dort jedes einzelne Teil auszutauschen, wenn es kaputt ist. Das ist ja der Riesenvorteil bei den Teilen. Also ich finde die auch super.
Ich habe es erst ein Jahr und bisher läuft es einwandfrei.
Ja, aber man
also ich habe noch nicht irgendwas austauschen müssen.
Aber das ist ja das Tolle bei denen. Es gibt, glaube ich, ein deutsches Unternehmen, Shiftphone, die machen das ähnlich. Es kommen jetzt immer mehr, die in diese Richtung unterwegs sind. Aber Elektroteile, das macht er noch nicht.
Also bei defekten Elektrosachen, da gibt es ja extra Gesetze dafür, da wollen wir überhaupt nichts damit zu tun haben. Aber wenn du Elektrogeräte hast, die noch funktionieren, also wir haben immer mal Küchen zum Beispiel. Also wir hatten auch Firmen, die haben, ich glaube, 20 Kaffeeküchen gespendet. Also die haben einen Standort also das sind dann quasi Mini-Küchen. Mhm. Da ist dann vielleicht eine kleine Spülmaschine drin und Mikrowelle und Besteck und das und so. Aber wir haben auch von einer Villa eine Küche gehabt in Hamburg. Hey, die war so riesig, die hat dann eine Schule genommen. Also ich privat, bei meinem Budget kann sich das vorstellen, würde mir keine Küche, ich glaube, das war 9 laufende Meter Küche.
Ja, irre.
Also Luxusausstattung, und die hat eine Schule von uns vermittelt bekommen, ja. Also
und die haben jetzt,
Projekte haben wir auch.
Haben jetzt eine Luxusküche für ihre Schüler. Das finde ich super. Das ist sehr originell. Also das heißt also, es kommen nicht nur Unternehmen, Organisationen auf euch zu, sondern durchaus auch Privatpersonen, die sagen, ja, komm, wir wollen ja die Wohnung auflösen oder meine Oma ist gestorben oder was weiß ich nicht, wir müssen die auflösen. Ja,
aber das ist das ganz schwierig. Nicht. Also privat, da haben wir gar keine Kapazitäten dafür. Also würden jetzt 100 Privatleute kommen und jeder hat irgendwie einen Wohnzimmerschrank oder ein Sofa.
Das
ist gar nicht unser Ding, ja.
Das heißt, ihr seid schon sehr spezialisiert auf größere Mengen.
Also wir haben gerade eine Stadt, die von uns möchte, dass wir den kompletten Privatmöbelbereich für die managen. Da sind wir gerade dran, das gemeinsam mit der Stadt hinzukriegen.
Wie ist das gemeint, Privatmöbelbereich von der Stadt?
Bei denen in der Stadt gab es ein Gebrauchtmöbelkaufhaus. Mhm. Die haben aber geschlossen. Und jetzt hat die Stadt gemerkt, dass das einfach ein Serviceaspekt ist, der in der ganzen Stadt fehlt. Und das ist eine Stadt mit 70.000 Einwohnern. Und dann haben die gemerkt, also das ist ein Punkt, der muss einfach in der Stadt da sein, damit die Einwohner sich gut, also besser fühlen. Das brauchst du wie ein Supermarkt. Und den Punkt wollen die wieder haben. Und da schauen wir jetzt, dass wir da eine quasi noch bessere Lösung für die ganze Stadt finden. Und da wären es dann Privatmöbel plus die ganzen gewerblichen Möbel, die wir sowieso haben.
Das heißt, da würdet ihr dann auch irgendwas Stationäres aufbauen oder seid ihr dabei, in einer ganz anderen Richtung zu überlegen?
Beides. Also wir würden die Plattform, die wir haben, nehmen, aber auch die ganzen Kontakte in der Stadt. Das sind auch richtig vor Ort, also das ist gerade alles in Arbeit. Mhm. Das wäre eine Kombination aus allem.
Weil wenn man da was vor Ort hat, habt ihr ja sofort laufende Kosten jeden Monat am Hals. Das muss man ja auch, also muss sich ja auch dann rechnen. Also
wir würden uns nicht in dem Fall nichts Neues mieten, sondern mit den Organisationen, die da sind, zusammenarbeiten.
Okay, ja, das ist ja spannend. Dann lohnt sich ja vielleicht in einem halben Jahr schon wieder ein neuer Podcast, um mal zu berichten, wie das jetzt weitergegangen ist. Vielleicht gibt es ja demnächst überall Dependancen von euch.
Also so ein Projekt ist mit irre viel Aufwand und Arbeitszeit verbunden, ja.
Naja, es ist ja auch, was ihr da macht, ist ja ein Klimaschutzprojekt, ne? Da hatten wir ja gerade auch gesagt bei dem SDG, Moment, ich muss noch mal ganz schnell gucken, was ist es? Das ist ja Maßnahmen zum Klimaschutz, SDG 13. Und letztendlich geht es ja tatsächlich um Rohstoffe, die ja im Grunde, ja, fast schon mutwillig könnte man sagen, teilweise einfach verbrannt werden. Und dadurch wird natürlich, gerade wenn es um Holz geht, sehr viel CO2 wieder freigesetzt. Und es müssen natürlich, wenn jetzt auch Sachen irgendwie auf den Sperrmüll landen, kaufen ja oft Unternehmen oder auch Firmen wieder was Neues. Das heißt, auch da mussten ja wieder Rohstoffe für verarbeitet werden. Insofern leistet ihr ja einen hervorragenden Beitrag für den CO2-Handabdruck, nicht Fußabdruck, ne? Der berühmte Handabdruck sagt ja, was kann man eigentlich machen, schützen. Damit seid ihr ja, also du könntest ja eigentlich wahrscheinlich jedes Jahr 5-mal um die Welt fliegen oder in die Karibik, weil dann CO2-Handabdruck ist doch super.
Ich glaube es auch, ja. Also ich streng mich an, aber es ist echt schwer, immer das Richtige zu machen. Und es ist auch, du gehst in den Supermarkt und willst ein paar Sachen wissen über die Sachen, die du kaufen willst, und die stehen alle nicht drauf. Mhm. Also du hast auch als Verbraucher richtig schwer, eine gute Entscheidung zu treffen, weil es dir so schwer gemacht wird. Mhm. Ich wollte noch schnell sagen, wegen den Verbrennen, wenn du einen Wissenschaftler fragst, der würde sagen, also die Verbrennung ist gar nicht das Schlimme.
Okay.
Bei den Möbeln. Das Riesenproblem ist, wir haben gar nicht so viel Holz. Also es wird deswegen so viel Holz auf der Welt illegal abgeholzt, weil du auf legalem Wege durch normale Aufforstung gar nicht genügend Holz herkriegen kannst, wie gebraucht wird auf der Welt. Also das ist das Riesenproblem. Und dann hast du jetzt natürlich zusätzlich noch das Thema, die Wasserknappheit überall auf der Welt. Die Wälder brennen ab. Wenn du mit einem deutschen Förster dich unterhältst, die weinen ja, also ganz viele, wenn ich die zufällig irgendwo treffe, und dann erzählen die mir von ihren Problemen, wie wenig Bäume die haben, dass die alle nicht nachwachsen. Das ist eigentlich das Problem. Also
kennen alle den Kiribaum nicht.
Immer mehr Urwälder abgeholzt, einfach weil für die Neuproduktion zu wenig legales Holz da wäre. Und ich verstehe auch nicht, warum man da nicht einfach 50 Millionen Möbelstücke, die jedes Jahr da sind, nutzt, die sowieso im Land sind.
Ich muss denen mal sagen, die sollen auf Kiribäume setzen als Plantage. Ich habe ja einen Podcast mit der Arlene Gasparian gemacht von V-Grow, die Kiribäume als Hybride züchten und verkaufen weltweit in 47 Länder. Und dieser Kiribaum ist ein irrer Baum. Ich bin da total begeistert von, weil der wächst ja irre schnell. Also ich glaube, das schnellste Wachstum, was sie mal hatten, waren 6,5 Meter in 6 Monaten. Also man sollte, wenn man 2 Kiribäume hat, keine Hängematte dazwischen spannen und dann einschlafen, fällt man ziemlich tief am Ende. Man kann dem zusehen. Und die bauen jetzt ja auch Häuser draus. Und in Japan werden da zum Beispiel Möbel draus gebaut, weil die nämlich auch sehr, sehr schwer entflammbar sind. Und sie sind leicht. Also der hat irre viele Vorteile. Der würde in einem heimischen Wald nicht hier bei uns sich durchsetzen können. Deswegen muss man vor dem gar nicht so große Sorgen haben. Aber wenn man den als Plantage nimmt, im Landwirtschaft, ist das ein irrer Baum. Wirklich toll. Das wäre vielleicht auch was für den Möbelbau.
Ja, also mit dem Möbelbau habe ich wenig zu tun. Was wir machen ist, wir unterstützen zum Beispiel Schreiner und Möbelupcycler. Wir hatten für die Maersk-Konzern, das ist der größte Logistikkonzern in Europa.
Ja, kenne ich, ja.
Die hatten uns beauftragt, die hatten 350 Tischplatten, die nicht mehr gebraucht haben, und wir haben dafür Abnehmer gesucht. Okay. Das heißt, wir haben die denen zugeführt, die dann die Dinger wirklich als Baumaterial wieder nutzen konnten. Da gab es einen Schreiner, der hat die Regale draus gebaut. Und also wir hatten verschiedene Abnehmer, und einer hat uns dann auch die Fotos davon geschickt.
Ihr dann keine Zeit hattet, weiter zu verwerten und was
genau
zu zeigen.
Was die alles anderen damit gemacht haben, weiß ich leider nicht. Ich habe die Zeit dafür nicht, ja.
Das heißt, ihr habt auch ein sehr, sehr großes Netzwerk, habe ich jetzt den Eindruck, ne? Weil anders kann das ja gar nicht funktionieren.
Wir haben ein paar tausend Leute, die sich permanent von uns informieren lassen.
Habt ihr eigentlich, ich wollte mal zurückkommen auf dieses trotz allem CO2-Thema, habt ihr mal ausgerechnet, was ihr so durch eure Arbeit an CO2 einspart, wenn man das... Nee. Wer wird sich ja vielleicht lohnen im Rahmen von einer Gemeinwohlbilanz?
Ja. Ja,
auch da braucht er jemand.
Wir sind Manpower Land unter. Wir haben null. Das ist also ich hatte die letzten Tage, habe bis 22 Uhr gearbeitet und dann bin ich ins Bett gefallen. Einfach um die wichtigsten Sachen am Tag immer zu erledigen.
Mit wie vielen Leuten macht ihr das jetzt?
Also wir haben immer eine Handvoll Ehrenamtliche. Die Daniela macht Backoffice, also die ganzen Verwaltungssachen, und ich mache die aktiven Sachen. Das heißt, 95% der Arbeit mache ich.
Wow, das ist echt eine Leistung. Hut ab. Okay. Und dann eben vor allen Dingen, was du da beschreibst, was ihr da mittlerweile rockt, ist ja schon richtig gut, ne?
Ja, denke ich auch. Also es gibt Konzerne, die machen das mit sehr viel mehr Personen.
Sollen wir dann überhaupt noch Werbung machen für euch? Oder lieber erstmal nicht, ein bisschen den Ball flach halten?
Ich freue mich halt für die Organisationen, die gerade Gegenstände suchen. Und deswegen, wenn wir Sachen haben und bevor die weggeschmissen werden, geht ja gar nicht, dann sollen die sich auf jeden Fall melden.
Ja, also wie gesagt, in den Shownotes findet ihr die Adresse. Und wenn ihr was habt, was ihr nicht mehr braucht, meldet euch bei Harald Poscher, der von weitergeben.org. Der wird dann schauen, dass er das sinnvoll weitergibt und euren Möbeln nochmal ein neues Leben gibt. Du sagtest gerade, manchmal ist bei den Unternehmen aber auch so ein Zeitdruck, ne, dass sie dann irgendwie was schnell raushaben wollen. Also sinnvoll wäre ja vielleicht schon, wenn ein Umbau geplant ist, dann euch rechtzeitig zu informieren, schätze ich mal, ne? Nicht erst so auf den letzten Drücker.
Ja, also der Traum wäre natürlich, wenn die Beschaffungsabteilung, wenn die neue Möbel bestellt, dass die dann gleichzeitig uns informieren und sagen, in 4 Monaten werden 500 Möbel frei. Klar, das wäre der Traum. In der Realität ist es oft so, die Beschaffungsabteilung macht es nicht. Und die Abteilung, wo die Möbel dann frei werden, kriegen 14 Tage vorher eine Nachricht, ey, in 14 Tagen kommen die neuen Möbel.
Jetzt macht
Und
mal.
dann, genau, und dann sagen die ja, was mache ich jetzt damit? Und dann rufen die uns an und sagen, in 14 Tagen müssen 500 Möbel weg.
Super. Und dann fängst du an zu rotieren.
Genau, also das sind dann Sachen, die machen keinen Spaß.
Und
So
habt ihr
kurzfristig, ja.
ja, und habt ihr auch so aus Insolvenzen Möbel? Ich vermute jetzt mal,
Nee,
ne?
eigentlich gar nicht.
Gar nicht.
Nee.
Also wirklich nur Möbel, wo Unternehmen sagen oder Organisationen sagen, so, wir tauschen jetzt hier mal die ganzen Schreibtische aus, die Schränke aus. Also ich kenne das halt so, ich habe das mal gesehen, so, da wird dann eben aus Insolvenzen was angeboten, ne?
Ja.
Aber das
Aber
macht ihr
die
gar nicht.
Insolvenzverwalter, die melden sich
Bei euch
nicht
nicht.
bei uns, ja.
Okay, weil ja gut, die wollen die natürlich auch verkaufen und noch gucken, dass sie Kohle dafür kriegen, ne?
Also überhaupt die Insolvenzbranche in Deutschland ist ein bisschen komisch.
Eine
Wenn man das mit Österreich
Insolvenzbranche.
vergleicht, da ist es sehr viel transparenter und nachhaltiger, würde ich mal sagen.
Also, wo liegt da der Unterschied? Das interessiert mich ja jetzt schon.
Öffentlich, okay. Also in Österreich würde ich behaupten, ist der Insolvenzverwalter der Vertreter der Gläubiger und tut das, was die Gläubiger für richtig halten. In Deutschland ist es so, der Insolvenzverwalter kann machen, was er will, und im Verhältnis kriegen die Gläubiger immer relativ wenig Geld zurück von dem, was in der Restmasse dann übrig bleibt.
Okay.
Also es gibt auch Fälle, da haben Insolvenzverwalter gesagt, sie haben ihren Freund mal beauftragt, mit 1 Million irgendwas Unsinniges als Service zu erbringen, und dann ist halt in der Insolvenzmasse 1 Million weniger und die Gläubiger kriegen halt die 1 Million weniger. So läuft es in
Und
Deutschland.
das funktioniert in Österreich so nicht. Gibt es da andere
Genau.
Gesetze?
Ja.
Ja, okay.
Also ich
Das
glaube,
wusste ich
in
bisher
jeder
nicht.
Lebenslage ist es so, Transparenz wäre wichtig. Also auch, also egal in welchem Bereich, in der Politik und im Umweltbereich, egal wo, wenn das ganze Zeug ein bisschen transparenter ist, dass der Mensch das nachvollziehen kann, dann trifft er auch eine bessere Entscheidung.
Das ist richtig. Sehr gut. Haben wir das auch mal angesprochen? Finde ich ja spannend. Ich habe eine Frage noch, wenn ihr so diese Möbel bekommt, ne, da sagt einer 50 Bürostühle, 100 Tische, guckt ihr immer, dass ihr die en bloc wegbekommt? Oder kann das auch schon mal passieren, dass dann einer sagt, ah, ich brauche zwei oder ich brauche vielleicht auch nur vier oder ich brauche auch nur ein oder ich würde ja, komm, ich nehme jetzt alle 50. Wie sieht das aus? Ist das egal für euch oder wie wäre es euch am liebsten?
Ich mache alles, aber soll heißen, wenn der Möbelbesitzer den Wunsch hat oder sagt, es geht nur, dass einer kommt und nimmt alle, dann müssen wir das so umsetzen.
Also es liegt auch eher an demjenigen, der abgibt, wie viel Zeit der aufwenden möchte für das Handeln dieses Abgeben der Möbel. Ah,
Und
okay.
dem muss natürlich dann auch klar sein, wenn es
Ja.
einer sein soll, der alles nehmen soll, dann
Ja.
ist der Aufwand, so jemanden zu finden, viel schwieriger wie
Denke ich
fünf
mir.
Leute, um dann 100% hinzukriegen.
Ja, aber ich bin wirklich sehr beeindruckt, was ihr da mit so wenigen Leuten stemmt und dann auch noch bundesweit. Das ist ja wirklich mehr als sinnvoll, die Möbel wieder, ihr sagt es ja auch selber, in so einen Kreislauf zu führen. Das ist ja eigentlich quasi eine Kreislaufwirtschaft für Möbel. Es werden weniger Ressourcen verbraucht und das ist natürlich eine sehr, sehr sinnstiftende Arbeit. Und da sind wir schon beim Sinnstift.
Der Sinnstift.
Der Sinnstift, ne, den bekommst du noch, muss ich diesmal zugeben. Ich habe ihn noch nicht weggeschickt, aber Harald bekommt ihn definitiv. Trotzdem kriegt er die Frage dazu und wie immer die kurze Erklärung. Der Sinnstift ist so ein Bleistift, der über die Nutzungsdauer hinaus auch noch etwas Sinnvolles erbringt, nämlich da ist eine Blütenkapsel, eine Samenkapsel am oberen Ende und die kann man dann einpflanzen. Und wenn man die schön gießt, dann sollten da auch Blümchen rauskommen. Meine Frage dazu. Was ist denn dein wichtigster Wert, der dich so antreibt und wo du auch sagst, der ist nicht verhandelbar?
Also ich versuche immer, es jedem recht zu machen. Und welcher Wert ist nicht verhandelbar?
Du bist eher so ein Geber, kein Nehmer, ne?
Ja, genau. Ich ja, versuche möglichst alle zu unterstützen. Welcher Wert ist nicht verhandelbar? Kann ich da jetzt gar nicht sagen.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das bei euch ja auch sehr viel auf Vertrauen basiert, oder? Die ganze Arbeit. Aber ist jetzt nur mal so eine Mutmaßung. Transparenz, ja, glaube ich, kam so ein bisschen raus. Es scheint ja auch wichtig zu sein.
Deswegen macht mir die Arbeit hier so Spaß. Also ich hatte vor 20 Jahren mal in einer Vertriebsfirma gearbeitet. Da ging es nur um Verkaufen. Und in der Branche war es halt nur so Ellenbogen links, rechts. Jeder hat nur geschaut, dass er da durchkommt. Ist irgendwo auch nachvollziehbar, weil ich glaube, das ist immer so im Vertrieb. Ich kenne es überhaupt nicht, egal in welcher Branche. Und deswegen hier ist es so, ja, will jemand das so umsetzen und die Sachen in die Weiternutzung bringen? Oder sagt jemand, interessiert ihn alles nicht, der ruft einen Sperrmüll an und dann bin ich sowieso draußen. Deswegen macht mir das hier echt Spaß, ja. Also einfach Spaß wegen dem im Unterschied zum Vertrieb damals, aber vor allem, ich war schon immer Öko und ich wollte eine Arbeit machen, die mir Sinn gibt. Genau das habe ich hier.
Ja, cool. Ist auch eine hervorragende Antwort. Eine Arbeit, die Sinn gibt, ist ja eigentlich auch das, was heutzutage immer wichtiger wird, wo viele Leute drauf gucken. Das, was du da machst, ist auf jeden Fall mehr als sinnvoll. Also ich finde es super. Vielen Dank erstmal dafür. Dann machen wir noch die drei schnellen Fragen zum Abschluss. Wie entspannst du dich am besten nach dem Möbelretten? Eher Sport oder auch mal Faulenzen auf der gebrauchten Couch?
Also echt zum Entspannen hatte ich mir eigentlich mal vorgenommen zu meditieren. Ich habe es zweimal gemacht und ich tue mir total schwer damit. Also ich bräuchte unbedingt was als Ausgleich zum Arbeitsstress, ja.
Also da müssen wir nochmal überlegen, wie wir dich da... Du wirkst ja sehr ruhig, das ist ja schon mal gut. Du wirkst jetzt nicht so unentspannt, sondern wirkst relativ... Ich finde, du wirkst sehr entspannt, als ob du gerade vom Meditieren kommst. Das ist ja, glaube ich, auch eine Typfrage bestimmt, aber ja gut. Das heißt, aber Sport ist jetzt auch nicht so, wo du sagst, da, wenn ich so mal 10 Kilometer durch den Wald gerannt bin, dann geht's mir wieder gut.
Werbeblock, Gabi Fastner. Auf YouTube gibt's eine Dame, die kommt aus Bayern, die hat auch schon im bayerischen Fernsehen Telegym, glaube ich, gemacht und die macht jetzt so Seniorensport und da mache ich immer mal wieder mit meiner Frau.
Seniorensport?
Kann ich nur empfehlen.
Wie alt bist du denn?
50.
Okay. Kann man machen. Finde ich super. Muss ich mir auch mal angucken. Ich bin noch was älter. Gut, die zweite Frage. Vielleicht passt sie gar nicht. Welches Buch liest du gerade oder welches würdest du uns auf jeden Fall empfehlen, wo du sagst, das muss man mal gelesen haben?
Er ist wieder da. Da geht es um sehr interessantes Buch. Also die Reinkarnation quasi von Hitler, der ist wieder da in der aktuellen Gesellschaft. Und ganz viele Leute sagen, ey, das ist ein cooler Typ. Und oft, der haut Sachen raus, meint es todernst und die viele Leute sagen, ach ja, das klingt ja gut und realisieren gar nicht, was der eigentlich damit meint. Also ich bin noch nicht ganz am Schluss vom Buch. Ich finde es total interessant und echt gut gemacht. Ja, den Film habe ich noch nicht angeschaut.
Ja, wollte ich gerade sagen. Genau, gibt es eine Verfilmung. Und da haben die, glaube ich, den Schauspieler, der dann Hitler darstellt, einfach auf die Leute losgelassen, haben das heimlich gefilmt. Hatte ich mal, also teilweise zumindest. Und da kommen dann tatsächlich solche Antworten, wo man nur noch den Kopf schüttelt.
Ist schon beängstigend, wie die Leute sich da um den Finger lullen lassen. Ja.
Sehr cool. Ja, mal ein ganz anderer Tipp. Jetzt die dritte Frage. Gab es denn mal ein Möbelstück, in das du dich dann sofort verliebt hast und es dann auch natürlich behalten hast, wo du sagst, das gebe ich nicht mehr ab?
Meine Frau ist nicht da, ich gestehe. Das passiert mir immer wieder. Nur ist das Ding, ich bin hier in Hof in Oberfranken, also quasi in der Wüste Deutschlands. Jede Großstadt ist hunderte Kilometer weit weg und ich bin ÖPNV-Fahrer. Also ich hätte das Problem, ich kriege die Dinger nicht zu mir. Verdammt. Also ich habe schon ein paar Mal davon geträumt, so ein, was weiß ich, elektrisch schön verstellbarer Schreibtisch oder so. Oh, das wäre schön gewesen. Oder andere Sachen, aber ich habe noch nichts davon für mich genommen. Also fällt mir jetzt nicht ein, aber die Spender haben es uns schon ein paar Mal angeboten.
Aber noch nichts angenommen, so quasi.
Ach, und wir haben eine Multimedia-Digitalwand zum Verschieben. Die teilen wir uns mit einer Einrichtung in Berlin. Mhm. Da habe ich denen gesagt, hey, eigentlich will ich das Teil für Präsentationen, wenn wir mal auf Messen sind. Aber keine Ahnung, ob ich jemals dazu komme, das wirklich abzuholen. Und so lange nutzt jetzt der Verein in Berlin die. Die haben auch große Räume. Das ist ein Coworkspace für Inklusion. Das heißt, auf jeden Fall körperlich Behinderte, ich weiß nicht, vielleicht auch Geistige, arbeiten dort in dem Coworkspace und die engagieren sich stark. Und eigentlich ist es unser Gerät, aber mal schauen, ob ich es jemals kriegen werde.
Ich wollte gerade sagen, das klingt irgendwie so, als ob du das bisher noch nicht mal benutzt hast.
Nee, ich habe es noch nie gesehen.
Also, aber du könntest.
Genau.
Ja, gut, ich drücke dir die Daumen, dass es funktioniert. Ich meine, einen Spaß muss man dann ja auch mal bei dem ganzen Job haben, ne? Und vielleicht bringt dir ja mal einer auch mal einen höhenverstellbaren Schreibtisch vorbei.
Wäre ja auch mal schön. Wir haben mit ganz vielen sympathischen Leuten zu tun. Das macht dann echt Spaß. Also selbst wenn mal jemand ein bisschen knochig ist, hatte ich heute früh so ein Gespräch. Aber dann erklärst du einfach, dass du die Infos halt einfach brauchst, weil sonst kannst du nicht weiterarbeiten. Und dann ging das Gespräch auch. Und dann ich habe die Frau zwar nicht durchs Telefon gesehen, aber ich hatte gefühlt, dass sie mich dann doch anlächelt.
Das heißt, das ist eigentlich auch so dieses Sinnstiftende für dich selber, dieser Umgang mit den Menschen, dass du was weitergeben kannst, dass du was vermitteln kannst, dieses Netzwerken scheint dir ja auch sehr viel Spaß zu machen oder dir ja die Freude an diesem doch, so wie ich auch ein bisschen mitgekriegt habe, sehr stressigen Teil des Jobs zu machen. Ne?
Und ich kriege immer wieder das Kompliment oder die Aussage, dass halt der Verein sich die Sachen halt gar nicht leisten können. Also die sagen, hey, wow, jetzt können wir endlich ein Projekt umsetzen, weil das Budget für solche Möbel hätten wir in 5 Jahren wahrscheinlich nicht. Also das heißt, die hätten vielleicht in 10 Jahren das machen können, was sie jetzt mit unseren Gegenständen sofort machen können. Und da merkst du, wie glücklich die sind und dann gibt dir das auch sehr viel.
Ja, sehr, sehr cool. Also ich bin selber total angetan von dem Gespräch und deshalb eben auch ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst hier. Wirklich danke, Harald Prokscher von weitergeben.org. Ich habe es ja gerade schon gesagt, den Link zum Unternehmen findet ihr in den Shownotes. Gebt ihn gerne weiter, wenn ihr hört, dass vielleicht noch gut erhaltene Möbel, aus welchen Gründen auch immer, einfach auf den Sperrmüll landen sollen. Hauptsächlich Unternehmen, Organisationen, die vielleicht größere Mengen abzugeben haben. Bei Harald seid ihr richtig und der wird die dann in sehr, sehr gute Hände weitervermitteln. Und damit kann man einen Möbelkreislauf entwickeln. Und ja, man spart Ressourcen, man spart wirklich sehr, sehr viel. Es muss nicht verbrannt werden, was vielleicht noch gut ist. Das ist wirklich eine sinnstiftende Tätigkeit. Mein Name ist Jürgen Schönter von Sinnstifter Kultur und unsere Mission ist es ja auch, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden, werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Und wir haben auch heute mal wieder gesehen, es gibt wirklich großartige Ideen. Es gibt in dem Fall, ist es kein Produkt, es ist eine Dienstleistung, die angeboten wird, die aber wirklich auch absolut sinnstiftend ist, die auch, finde ich, einen großen Einfluss auf das hat, was wir machen, wie wir leben, auf die Umwelt, auch auf die Menschen. Und das bedeutet ja auch, sinnstiftendes Unternehmertum bedeutet ja auch Verantwortung für die Gesellschaft, für die Umwelt und die Menschen zu übernehmen. Und bei Harald habe ich wirklich den Eindruck, dass sie das aus wirklich vollem Herzen machen. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und im Idealfall natürlich sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr mir jederzeit ein Feedback geben. Bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn und weiteren spannenden Gästen. Und jetzt ganz, ganz herzlichen Dank an dich, lieber Harald, für dieses wirklich inspirierende Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Tschüss.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de